Mal Hand aufs Herz, hast du diese Information wirklich gelesen oder aus Angst ganz hinten direkt im Ordner vergraben? Auf der einen Seite die sorglose Jugend, auf der anderen Seite der verdiente Ruhestand. Und wo stehst du? Richtig, genau in der Mitte. Du rackerst dich ab, finanzierst das Studium deiner Kinder, vielleicht auch die Pflege deiner Eltern und hältst den ganzen Laden am Laufen. Aber für dich selbst bleibt am Ende gefühlt nichts übrig. Und während du für alle anderen die Kohlen aus dem Feuer holst, nagt diese eine Frage an dir. Ist es für mich schon wirklich zu spät oder besteht noch Möglichkeit? In diesem Video machen wir den Kassensturz, den du bisher vor dir hergeschoben hast. Ich zeige dir, warum deine hohe Steuerlast heute dein größter Hebel ist, um 20 Jahre Rückstand aufzuholen. Wir klären die eine unbequeme Frage, die dein gesamtes Erbe entscheiden wird. Ist dein abbezahltes Haus wirklich ein Rettungsboot für deine Rente oder ist es in Wahrheit ein finanzieller Klotz am Bein? Fangen wir mit dem Themenbereich an. Wie viel Rente bekommst du später wirklich? Lass uns mal so eine Renteninformation durchgehen und mal schauen, was bleibt nach Inflation wirklich an Kaufkraftrente übrig. Jetzt hast du ja hier auf dieser Renteninformation viele Zahlen stehen. Und jetzt mal einfach nur angenommen. Hier steht drin, dass du später eine Altersrente bekommst von entsprechend 1.207,69 €. Diese Rente würdest du später bekommen. Jetzt mal angenommen, du würdest in zum Beispiel 20 Jahren in den wohlverdienten Ruhestand gehen. Und wir unterstellen mal eine Inflation von 2%. Dann hast du heute eine Kaufkraftrente zu erwarten von 812,74 €. Ist das ein wohlverdienter Lebensabend? Definitiv nicht. Wir reden jetzt über 2% Inflation. Was heißt das denn konkret? Die EZB sagt, 2% Inflation ist Kaufpreisstabilität. Jetzt geh doch mal zurück in die letzten Jahre. Welche Inflationsrate hast du da gespürt? 2%? 4%? 8% oder sogar mehr? Die Inflation ist sehr, sehr individuell. Der statistische Warenkorb beinhaltet eine vierköpfige Familie, die halt entsprechend die Waren und Dienstleistungen aus diesem Warenkorb konsumiert. Gehörst du dazu? Ich kann dir sagen, die allermeisten fallen dort raus. Weil da wird nämlich unterstellt, dass du jedes Jahr einen neuen Flachbildfernseher kaufst. Ich kaufe diesen nicht jedes Jahr neu, du wahrscheinlich auch nicht. Dann konsumierst du auch gar nicht vielleicht diese Waren, die da drin sind. Es ist nämlich drin zum Beispiel Schweinefleisch. Ich mag kein Schweinefleisch, zumindest nicht in größerer Menge. Und wenn du jetzt aber sagst, ich esse gerne Hühnchenfleisch, ist das nicht berücksichtigt. Und viele, viele andere Dinge. Und diese Renninformation, ich halte sie gerne nochmal in die Kamera, das Blättchen hat Aussagekraft. Du musst nur bitte einmal nicht nur die Zahlen hier vorne gucken, in diesem Kasten, sondern mal den Text durchlesen. Es steht wirklich alles drin, du musst nur das für dich in die Zahlen übersetzen. Und hier steht ja auch drin, sollten bis zum Rentenbeginn Beiträge wie im Durchschnitt der letzten 5 Jahre gezahlt werden, bekämen Sie ohne Berücksichtigung von Rentenanpassungen von uns eine monatliche Rente von 2.334 €. Selbst wenn ich das unterstellen würde, bei 2% Inflation ist das 1.570,72 € in den besagten, lass kurz gucken, 20 Jahren. Du musst bitte auch immer eines vergegenwärtigen. Wir reden über die heutige Kaufkraft. Was heißt das in Zukunft, also in den nächsten 15, 20, 30 Jahren für dich? Und hier sind wesentliche Faktoren noch nicht berücksichtigt. Wir haben bisher nur die Inflation berücksichtigt. Was ist denn mit dem Thema Steuern, Krankenversicherung, Pflegeversicherung? Wir sehen doch gerade an jeder Ecke, dass immer heißt, immer höhere Sozialabgaben, weil das System kollabiert. Und diese wichtigen Faktoren musst du heute schon berücksichtigen. Und wenn du jetzt privat versichert bist, weil du vielleicht über der sogenannten Jahresarbeitsentgeltgrenze verdienst, dann hast du halt jetzt nicht das Thema der Sozialversicherung für die Krankenversicherung, aber du hast etwas anderes, die Steigerung der privaten Krankenversicherung. Und da höre ich ja auch oft die tollsten Geschichten, ja, ich habe da einen Beitragsentlastungstarif, meine PKV wird im Alter nicht so teuer. Das ist ein ganz großer Trugschluss, denn dieser sogenannte Beitragsentlastungstarif wird auch bezahlt im Rentenalter. Das heißt, die werden 300 € erlassen, du musst vielleicht 150 € noch bezahlen, hast du also eine effektive Entlastung von 150 €. Meine ganz persönliche Meinung ist, wenn du privat versichert bist, bau dir deine entsprechenden Puffer finanziell auf anderer Seite auf, mach das nicht im privaten Krankenversicherungssystem, denn mal angenommen, was würde passieren, wenn du aus irgendeinem Grund, warum auch immer, in den nächsten Jahren aus der PKV herausfallen würdest, dann hast du halt nichts davon, solltest du noch ein bisschen Kapital auf der Seite liegen. Und diese Renteninformation, ich möchte es dir wirklich ans Herz legen, lese dir das Ganze einmal komplett durch. denn hier stehen alle Informationen richtig drin. Du musst es nur im Taschenrechner eingeben, dann für dich übersetzen auf deine Simulationsberechnung und dann weißt du ganz genau, was auf dich zukommt. Hier steht auch drin dann so eine Rennanpassung bei 1% oder 2% Rennsteigerung. Ob wir das noch erwarten können in den nächsten Jahren, ist fraglich, denn du musst auch immer eines vergegenwärtigen. Jede Rentenerhöhung, also Rentenanpassung, führt dazu, dass du auf der anderen Seite mehr Steuern bezahlst. Deswegen ärgern sich auch so viele Rentner inzwischen, dass die Rentensteigerungen kommen, weil die Steuerbelastung dann entsprechend immer größer wird und am Ende des Tages bleibt dann unterm Strich weniger übrig. Ein wichtiger Punkt ist auch hier in dieser Renteninformation wirklich versteckt. Jetzt nicht auf dieser Seite, sondern auf der Rückseite. Rechne mal aus, was du bisher eingezahlt hast. Was hat dein Arbeitgeber oder deine Arbeitgeber bisher eingezahlt und auch die Sozialkassen? Das steht auf der Rückseite und nicht selten stehen da mehrere hunderttausend Euro. Jetzt rechne mal durch, wie lange du die Rente beziehen müsstest, damit du am Ende dein Geld zurückbekommen würdest. Der Punkt 2, der Steuervorteil. Höheres Einkommen als junge Leute, das ist super. Viele gehen heute studieren, machen Bachelor, Master, Doktor, Promotion, was auch immer. Und dann kommt eines, hohes Einkommen, wozu führt das? Zu einer hohen Steuerlast. Natürlich sagt die Politik wieder, hey, alle ab irgendwie Mitte 60, Anfang 70.000 Euro sind ja Spitzenverdiener, die müssen ja höher besteuert werden. Völliger Bullshit. Wir müssen den Leuten auch mal mehr lassen von dem, was sie sich verdienen und nicht wieder schröpfen bis zum geht nicht mehr. Aber diese hohe Steuerlast kannst du entsprechend wandeln in Eigenkapital für Investments. Das funktioniert. Ich darf dich dazu nicht beraten, das machen wir gemeinsam mit einem steuerlichen Berater. Und wenn du dieses Thema verstanden hast, dann weißt du, dass du hier mehrere 10.000 Euro Eigenkapital dir besorgen kannst für Investments im sechsstelligen Bereich. Und glaube mir eins, ich habe das in den letzten Wochen, Monaten mit vielen, vielen Menschen aus Deutschland gemacht und es gibt wirklich Kandidaten, die bekommen teilweise 100.000 Euro vom Finanzamt erstattet oder erlassen und bekommen auf der anderen Seite dann Investitionsmöglichkeiten von mehreren 100.000 Euro und müssen dann am Ende, wenn es gut läuft, nur 50.000 Euro Eigenkapital einsetzen. So auch jetzt vor wenigen Wochen jemand, 100.000 Euro Steuerentlastung, 50.000 Euro Eigenkapital eingesetzt. Das heißt unterm Strich 50.000 Euro netto steuerfrei auf dem Konto. Wie lange musst du dafür arbeiten oder sparen, um 50.000 Euro steuerfrei auf dem Konto zu haben? Rechne es mal aus. Das sind viele, viele Jahre und du musst nur eines machen, mal den richtigen Hebel finden, diesen umlegen und wir beide müssen mal ins Gespräch gehen. Und lass dir bitte auch nicht sagen, der Steuervorteil, ja, du kannst jetzt hier eine tolle betriebliche Altersvorsorge machen im Unternehmen über irgendeine Direktversicherung, Pensionskasse, kriegst noch 15% Förderung obendrauf. Das ist nicht Altersvorsorge, das ist Armsparen. Eine richtige betriebliche Altersvorsorge, eine Betriebsrente funktioniert völlig anders. Auch das führen wir gerade Woche für Woche in Unternehmen ein. Ich kann nur appellieren, wenn du Arbeitgeber bist, lass uns mal sprechen. Wir können eine Win-Win-Situation zwischen dir und dem Arbeitnehmer herstellen, dass beide von dem System profitieren, du deine entsprechende Haftung reduzierst, der Arbeitnehmer viel mehr bekommt und am Ende des Tages haben beide etwas, nämlich auch das Thema Steuervorteil. Du als Arbeitgeber und der Arbeitnehmer später in Bezug der entsprechenden Leistung aus dieser Zusage. Dann geht es weiter im Thema richtig investieren im Alter. Wie risikoreich und wohin? Weißt du, dieses Thema kommt oft auf den Tisch, wenn ich mit Personen ab 50, 55 spreche. Ich sage Sven, ich habe jetzt hier Kapital, ein paar 10.000, ein paar 100.000 Euro, was mache ich damit? Und viele sind dann in der Situation, dass sie einfach ja in einer gewissen Schockstarre sitzen und wissen gar nicht, wie sie investieren sollen. Ja, Aktien ist ja so risikobehaftet, das könnte ja schwanken. Ja, da mache ich lieber ein sicheres Tagesgeld, da mache ich so ein bisschen Mischfonds oder Geldmarktfonds oder was auch immer. Da muss ich den Leuten sagen, sorry, ihr habt das Game nicht verstanden. Man hat ja nur ein Risiko, wenn man nicht weiß, worauf man sich einlässt. Das ist ein ganz wichtiger Satz, den du bitte mitnehmen musst. Du hast nur ein Risiko, wenn du nicht weißt, worauf du dich einlässt. Und wenn du im Kapitalmarkt investierst, kannst du viele dieser vermeintlichen Risiken auch steuern und managen. Das Problem liegt nur auf einer ganz anderen Ebene. Du bist mit dem Geld emotional verbunden, weil du hast dafür gearbeitet und oder verzichtet. So eine jegliche Kursschwankung kann dazu führen, dass du auf einmal Angst hast, Geld zu verlieren. Aber du musst ja immer differenzieren zwischen Buchgewinn und Buchverlust und realem Gewinn und Verlust. Und es wird ja erst real, wenn du den Auftrags- und Verkauf ausführst. Vorher sind es ja nur Buchwerte. Und wenn du jetzt in dein Depot dich einloggst und siehst zum Beispiel, du hast 100.000 Euro investiert, wie viel von diesen 100.000 Euro dürfte denn jetzt mal kurzfristig weg sein oder auch mittelfristig, bevor du anfangen würdest, dich unwohl zu fühlen? Der eine sagt vielleicht 5%, der andere 10%, der andere 30%. Jeder hat seine persönliche Risikotoleranzschwelle und diese gehen wir auch in einem Beratungsgespräch konkret durch, weil das kann man ermitteln. So, und da müssen wir gucken, passen die Ziele mit der Risikoneigung zusammen? Und komischerweise ist gerade bei den Personen ab 50, 55 oft das Thema, sie haben sehr große Ziele, haben auch große Defizite, sind aber relativ risikoscheu. Und jetzt müssen wir dieses Spannungsdreieck irgendwie auflösen. So, und jetzt gibt es natürlich unterschiedliche Möglichkeiten dazu, das wird jetzt den heutigen Rahmen sprengen. Nur ich möchte dir sagen damit, es gibt für jede Altersgruppe, ob du jetzt 20, 30, 50, 60 bist, die richtige Anlageklasse und Anlagestrategie. Man muss sie nur erarbeiten, das ist nichts von der Stange, weil man sich hier auf den Kunden, auf den Anleger spezifisch einstellen muss und muss das dann entsprechend abstimmen. Das können leider viele nicht, wie ich merke, weil dann wird irgendein Standard verkauft und das ist ja meistens so, da kommt jemand von der häuslichen Bank zu mir, also von der Hausbank, und dann sage ich, wo bist du? Ja, ich bin bei der so und so Bank. Dann sage ich, lass mich raten, du hast den Fonds, den Fonds, den Fonds. Dann sitzen jemand und sagen, ja, woher weißt du das? Weil es ein Standard ist. Es wird halt von oben abdelegiert, was für Fonds verkauft werden müssen, was geschichtet werden muss von A nach B. Und das ist nicht zielführend. Du brauchst eine für dich zugeschnittene, maßgeschneiderte Anlagestrategie, die heute funktioniert, aber auch später. Du darfst eines auch nicht vergessen. Du musst heute schon an später denken. Denn was ist wieder das Thema Steuern? Nehmen wir mal an, du bist heute vielleicht irgendwo um die 50 oder 40. Du baust eine richtig gute Anlagestrategie. Merk später, oh, ich habe etwas vergessen. Nämlich, ich habe ja im Alter vielleicht gar nicht mehr die Risikobereitschaft, so schwankungsbreit zu investieren. Was passiert dann? Richtig, du löst wieder Steuerzahlungen aus. Du musst ja dein Depot ja einmal entsprechend umschichten. Auch das kann man entsprechend schon berücksichtigen. Das machen wir regelmäßig in den Strategiegesprächen mit unseren Kunden, dass wir jegliche Lebensphase schon berücksichtigen, das Ganze steuerlich optimiert. Und das kann ja auch einige 10.000 Euro durchaus sparen an Steuerzahlungen. Und die Steuern, die du nicht bezahlen musst, können sich über Zins und Zinseszins weiterentwickeln. Dann kommen wir zu der Kernfrage mal zum Thema Haus. Ich weiß, das Thema Haus, Eigenheim ist in Deutschland ein sehr, sehr emotionales Thema. Viele denken, ja, mein Haus ist meine Altersvorsorge und dann wohne ich ja mietfrei und dann habe ich nur ein paar Abgaben für Grundsteuer und so weiter. Ja, ich kann dir aber sagen, das ist ein ganz, ganz großer Trugschluss. Denn du musst erstmal zwei Sachen vergegenwärtigen. Du kannst in Deutschland deine Steuern, die du bezahlst für die Zinsen bei der Bank, für das Darlehen, nicht steuerlich absetzen. Das heißt, daraus entsteht ja schon mal ein steuerlicher Nachteil. Dann ist es so, dass du natürlich dadurch auch die Abschreibung hin nutzen kannst. Das heißt, du hast ja grundsätzlich im Einkommensteuergesetz die Möglichkeit, die AFA zu nutzen, also Abschreibung für Abnutzung. Da sagt man heutzutage, bei einer Immobilie sind das 50 Jahre. Jetzt mal angenommen, du hast ein Objekt für, rechne mal einfach, 500.000 Euro und du würdest jetzt über 50 Jahre abschreiben. Das sind 10.000 Euro pro Jahr. 10.000 Euro mal 30% führt dazu, dass du 3.000 Euro, sprich 250 Euro im Monat, einfach in den Kamin reinschmeißt. 250 Euro, die du jeden Monat mehr hättest im Vermögenstopf. Die bekommst du nicht, weil du das Objekt selber bewohnst. Und deswegen ist auch ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass viele vermögende Menschen einfach zur Miete wohnen, weil sie sagen, das Eigenheim ist ein Luxusobjekt, was ich mir nicht leisten möchte, aber leisten könnte. Und ich kenne sehr vermögende Menschen, die teilweise mehrere Millionen Euro haben und die wohnen in einer Mietswohnung auf 80, 90, 100 Quadratmeter und zahlen dafür ein paar hundert Euro Miete im Monat. Weil sie sagen, alles andere von meinem Eigentum ist vermietet, obwohl ich selber mir ein Haus, ein Apartment, eine Penthouse-Wohnung locker leisten könnte. Sie wohnen alle zur Miete. Und das sollte jedoch zum Denken geben. Und glaub auch mal, viele, viele Ehen werden in Deutschland geschieden. Ist ja alles immer so rosarot, man kauft sich dann ein Eigenheim, man baut sich sein Traumschloss und dann kommt irgendwann die Realität, man hat sich auseinandergelebt, man hat festgestellt, man hat sich unterschiedlich entwickelt und dann passiert es. Das Haus muss verkauft werden. Vorfälligkeitsentschädigung bei der Bank, du hast vielleicht nicht den Kaufpreis bekommen, wie du hättest haben müssen, du hast ein Defizit obendrauf und das Haus am Ende, das kann ich dir wirklich aus vielen, vielen Fällen sagen, die ich begleitet habe die letzten Jahre, das Haus ist dann die Vermögensfalle schlechthin gewesen. Da fällt mir jemand ein, dessen Namen ich jetzt hier nicht nennen kann, der hat in einer sehr, sehr wachstumsreichen Region ein Haus gekauft damals, hat das gebaut, hat es abbezahlt zum großen Teil, hat sich dann scheiden lassen. Die Frau hat entsprechend noch auf diesen Wert des Hauses einen Ausgleich bekommen, obwohl er das Haus bezahlt hatte. Und heute sagt er, Sven, es war der größte Fehler, ein Eigentum zu kaufen und zu bewohnen. Das hat mich mehrfach sechsstellig an Vermögen gekostet. Und eines darfst du auch nicht vergessen. Mal angenommen, du bist heute in der Situation, dass du 30, 35 Jahre alt bist. Nehmen wir mal an, du bist 35 und du bist in der Situation, dass du sagst, in 30 Jahren mit der WIKR, also mit der Wohnimmobilienkreditrichtlinie, bist du mit 65 schuldenfrei. Dann ist das Haus aber 30 Jahre alt. musst auch regelmäßig Instandhaltungen machen. Du musst renovieren, sanieren zwischendurch. Hast du das berücksichtigt in deiner Planung? Das heißt, du bist wieder irgendwann in dem Kreislauf drin, dass du Kredite aufnehmen musst. Die Frage ist nur, gibt die Bank dir dann überhaupt noch Kredite? Denn für die Kredite brauchst du eine entsprechende Haushaltsrechnung. Kannst du die Haushaltsrechnung bedienen, weil du genug Vermögen hast? Das Vermögen hast du in der Regel nicht, weil du das Haus abbezahlt hast. Das ist also ein ständiger Kreislauf, in dem du dich bewegst. Und das ist auch ein ganz großes Problem, was ich immer wieder sehe bei Eigentümern, die sagen, ja, ich habe jeden Monat 1.500, 1.800, 2.000 Euro Rate an die Bank. Und dann frage ich, und wo ist die Rücklage für Renovierung und Instandhaltung? Haben wir nicht, machen wir dann aus dem laufenden Etat. Oder wir haben da mal Vermögenstöpfe gebaut. Ja, dann gehst du an die Altersvorsorge ran. Also macht bitte nicht diesen Blödsinn, sondern macht wirklich euch eine konkrete Planung. Was kostet ein Haus? Was habt ihr für steuerliche Nachteile? Was müsst ihr berücksichtigen? Und dann werdet ihr euch wundern, was ein Eigenheim unterm Strich effektiv und wirklich kostet. Ich hatte jetzt vor, lass kurz überlegen, anderthalb Wochen hier jemand bei mir im Büro sitzen. Er geht in 2,5 Jahren in die Pension. Und seine Frau ist 5 Jahre, glaube ich, im Kopf jünger als er. Und dann kommen wir ins Gespräch, er sagte, hey, wir haben da ein paar 10.000 Euro durch eine Erbschaft, die wir gerne investieren wollen, hin und her. Ich mache ein paar Fragen und dann kommt raus, das ist noch gar nicht alles des Ganzen, was er mir gesagt hatte, denn beim Haus waren noch rund 250.000 Euro offen. Das Problem ist jetzt, in 2 Jahren oder 2,5 Jahren ungefähr läuft die Finanzierung aus. Es steht gerade auf der Kippe, ob die Bank überhaupt die Finanzierung verlängern würde. Wenn die Bank jetzt nicht verlängern würde, also prolongieren heißt es im Fachbereich, dann hat er ein ganz großes Problem. 250.000 Restschuld, wahrscheinlich liegen so ungefähr 230.000 da noch am Ende des Tages offen. Wenn die Bank das nicht verlängert, muss er 230.000 Euro in 2,5 Jahren zahlen können. 230.000 Euro, die er gerade nicht hat. Das könnte der Strick um Hals werden. Deswegen auch immer darauf achten, dass ihr zum Rentenbeginn, zum Pensionsbeginn eine sehr überschaubare Restschuld habt oder sogar schuldenfrei seid. Wenn ihr euch das Haus wirklich oder die Wohnung leisten wollt, dann macht es bitte, aber mit dem vollen Bewusstsein, dass ihr auch hier wirklich all in geht und dafür dann auch viele andere Sachen auf der Straße liegen lasst. Du siehst, die Nachspielzeit hat zwar schon angefangen, aber wir haben die Taktik, um das Spiel noch zu drehen. Du hast jahrelang für alle anderen die Kohlen aus dem Feuer geholt. Jetzt ist es an der Zeit, dass du den ersten Euro für deine eigene Freiheit reinvestierst. Wenn du im Alter dann genug Geld angesammelt hast, solltest du auch richtig ausgeben. Dafür gibt es verschiedene Entnahmestrategien, die wir uns im nächsten Video anschauen werden. Und wenn du nicht verpassen möchtest, abonniere diesen Kanal. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Das war's für heute, aber nur für heute. Denn deine Finanzreise fängt nicht mit einer Episode an und sie endet auch nicht hier. Im Finanzpodcast bekommst du jede Woche Wissen, das du sofort anwenden kannst, Themen, die dich wirklich weiterbringen und ehrliche Impulse. Wenn du dir jetzt denkst, davon will ich mehr, dann abonniere jetzt den Finanzpodcast. Teile diese Episode, wenn sie dir etwas gebracht hat. Gib mir eine 5-Sterne-Bewertung, wenn der Inhalt für dich wertvoll war. Aber vor allem bleibe dran. Wir hören uns in der nächsten Episode.